Nachrichten von Radio Dreieckland.
Ja, hallo, hier ist das Donnerstagesinfo. Wir fangen jetzt einfach mal gleich an mit der Themenübersicht.
Ja, als erstes ein Anruf hat uns erreicht, und zwar wurde das Weißhaus, das autonome Jugendzentrum Weißhaus in Köln, geräumt. Dazu eine Kurzmeldung.
Schluss mit den Angriffen auf die Prozessöffentlichkeit. Letzten Montag war der dritte Verhandlungstag in Bad Cannstatt. Ein kurzer Bericht über Ablauf und Entwicklungen.
Thema 3. Das Rieselfeld wird nicht bebaut, sagte SPD-Gemeinderatsmitglied Hans-Jörg Seebacher am 12. August 1990 beim SPD-Sommerfest am Dietenbach-Gelände. Und, das sagten auch gestern Abend eine satte Mehrheit von Bürgern und Bürgerinnen bei einer Versammlung im Paulussaal. Diese Bürgerinnenversammlung wurde durch die BI Rettet das Rieselfeld erzwungen. Mehr dazu in einem Studiogespräch mit einem Vertreter der Bürgerinneninitiative.
Ja, das alles haben wir hoffentlich bis 18.30 Uhr geschafft. Dann soll es nämlich losgehen mit unserem Schwerpunkt heute. Und zwar eine einstündige Diskussion über die Situation am Golf. Ab 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, also die Sendezeit des Infos und Radio International. In dieser Zeit soll diskutiert werden über neue kolonialistische Methoden im Krieg, um Rohstoffe, zum Beispiel Öl, auch über den Kampf um die Vorherrschaft am Golf und über die Frage Frieden, was ist das? Eine Diskussion vor der Demonstration am Samstag um 12 Uhr am Bertholdsbrunnen.
Autonomes Zentrum Weißhausstraße geräumt. 13.12.90. Heute Morgen um 10 Uhr haben die Bullen das Haus gestürmt. 200 Säckeinheiten und 100 Bullen aus Köln, Essen und Unna haben 7 Besetzerinnen aus den Betten geholt, Personalien festgestellt, gefilmt und fotografiert. Sie waren 3 Stunden im Gefangenentransport auf dem Hof des Autonomen Zentrums. Die Bullen, jetzt geht's zum Schlachthof. 2 Leute aus dem Haus wurden zum Weidmarkt verschleppt, 2 Fotografen auch. Einer von ihnen wurde zusammengetreten, als er am Boden lag. Die Bullen lügen, der Einsatz war rechtswidrig. Obwohl die Bullen Hering uns am 29.09.90 vor laufenden Kameras zugesichert hatten, dass sie ohne Räumungstitel nicht räumen würden. Ach ja, obwohl. Die Erbengemeinschaft Emmons hat die Verantwortung für den Einsatz, weil der Kaufvertrag mit Alexander sonst erst gültig wird, wenn das Haus leer ist. Sie berufen sich auf eine Abrissgenehmigung vom 24.05.88 und einen Durchsuchungsbefehl. Den Besetzerinnen wird vorgeworfen, dauerhafte Hausfriedensbruch, Nötigung, Sachbeschädigung. Das gesamte Gelände, auch das Wohnhaus, sind direkt zerstört worden. Eine Katze ist unter den Trümmern begraben und 10 Leute sind obdachlos. 4,5 Jahre Weißhausstraße sind für uns mehr als ein Symbol für Widerstand. Wir haben unter ständigem Räumungsdruck eine eigene Kultur aufgebaut. Frauencafé, Theater, Atelier, Kneipe, Kulturshow, Konzerte und politische Veranstaltungen. Jetzt kommt an die Stelle ein 100-Millionen-Konsumtempel für die Reichen. Nichts soll darauf hindeuten, dass es je eine andere Kultur gegeben hat als die der Herrschenden. Für die Reichen geht die Strabag über Leichen. In all den Jahren haben wir vielfältigste Initiativen ergriffen, um eine politische Lösung oder ein Ersatzgelände zu kriegen. Die politisch Verantwortlichen haben drauf geschissen. Unsere Einschätzung, überall in Westeuropa versuchen sie unseren Widerstand mit militärischer Gewalt zu brechen. Bis 92 sollen alle besetzten Häuser weg sein. Linke Zeitungen und politische Gruppen werden kriminalisiert. Lebensbedürfnisse von nicht wohlhabenden Menschen werden ignoriert und unterdrückt, Wohnungspolitik. Sinti und Roma werden abgeschoben und in jugoslawische Lager verschleppt. Der großdeutsche Wahn geht weiter. Nach den Wahlen läuft die Säuberung auf vollen Touren. Sie haben nichts anzubieten außer Zerstörung und damit werden sie die Widersprüche nicht lösen. Der Kampf geht weiter. Infos im Infoladen, Ludolf-Camphausen-Straße, Montag, Freitag 18 bis 22 Uhr und Dienstag 16 bis 20 Uhr.
Ja, in der Zeit läuft noch eine Demo in Köln. Ich denke, dass wir morgen darüber berichten werden.
So, nach dem totalen Chaos. Schluss mit den Angriffen auf die Prozessöffentlichkeit. Am Montag war in Bad Cannstatt dritter Verhandlungstag gegen 5 Menschen aus Stuttgart, Düsseldorf und Freiburg. Ihnen wird jeweils in unterschiedlicher Härte vorgeworfen, an Vorfällen bei einem Prozess in Stammheim vor 2 Jahren beteiligt gewesen zu sein. Anklagepunkte sind Widerstand, Körperverletzung und Gefangenenbefreiung. Der erste Verhandlungstag stand ganz im Zeichen der von vornherein besonderen Umstände, die den Prozess begleiten. Obwohl es ein Strafprozess vor einem Amtsgericht ist, werden Besucherinnen durchsucht, ihnen Sachen abgenommen, Ausweise kontrolliert und Personalien aufgeschrieben. Im Saal gibt es eine bestimmte Sitzordnung. Des Weiteren zeigt beispielsweise die Bundesanwaltschaft ein besonderes Interesse und ein Bundesanwalt schaltet sich ein und spuckt in einem Brief Gift und Galle, dass der Rechtsstaat schweren Schaden gelitten habe und sogar die Sicherheit seiner Behörde tangiert worden sei. Er fordert hartes Vorgehen und Bestrafung. Aussageprotokolle der Belastungszeugen sind einfach verschwunden, wahrscheinlich in den unkontrollierbaren Kanälen der Sonderwache Stammheim. Es gäbe noch viel dazu zu sagen, aber da wir schon ausführlich über alles berichtet haben, wollen wir uns nicht allzu sehr wiederholen. Nur noch kurz, in den Zeugenvernehmungen am zweiten Verhandlungstag deutete sich mehr und mehr an, worum es in diesem Verfahren eigentlich geht. Genau erinnern oder die Angeklagten identifizieren kann nämlich niemand. Es sind wahllos 5 Leute aus den vielen Prozessbesucherinnen von damals herausgegriffen worden, denen stellvertretend für andere der Prozess gemacht wird, eben weil sie sich als Teil der Öffentlichkeit begreifen, die sich mit politischen Prozessen und politischer Justiz auseinandersetzen. Am Montag war jetzt dritter Verhandlungstag, da wurden wieder verschiedene Zeugen gehört. Erzähl doch einfach mal kurz so die wichtigsten Ereignisse.
Ja, bevor ich zu den Zeugen was erzählen, möchte ich sagen, es gab ja einen Antrag, den Staatsanwalt abzulösen mit der Begründung, dass er als Zeuge in Betracht kommt für den 29.11. Da gab es jetzt eine Entscheidung vom leidenden Oberstaatsanwalt, und zwar, dass er nicht abgelöst wird. Die Begründung war, dass er als Zeuge in Betracht kommt, dass das der Wahrnehmung der Aufgaben als Staatsanwalt nicht entgegensteht. Und es wurde ihm extra nochmal bescheinigt, dass er keine mangelnde Objektivität hat. Das heißt, dass wenn er als Zeuge geladen wird, also könnte es heißen, dass er da eine Aussage macht und die als Staatsanwalt nachher selber bewerten muss. Dann gab es noch was anderes, und zwar haben wir auch am ersten Tag schon fehlende Akten angefordert, dass die Sonderwache Stammheim ist eine Polizeieinheit in Stammheim, wo man nichts Genaueres darüber weiß. Und über die Befragung der Bullenzeugen kam raus, dass sie am nächsten Tag über diese Vorfälle 15.09. was geschrieben haben und dass diese Akten anscheinend in diese Sonderwache Stammheim gegangen sind. Die wären für uns natürlich total interessant, weil es direkt eben am Tag danach aufgeschrieben worden ist, wo das Erinnerungsvermögen, was da wirklich vorgefallen ist, ja noch am besten ist. Wir wollten diese Akten, zuerst hieß es, die wären gar nicht mehr da. Und jetzt inzwischen gibt es ein Schreiben vom Innenministerium, das wurde uns am dritten Prozesstag ausgehändigt, wo drin steht, dass diese Unterlagen Geheimsache sind, dass die Zeugen auch keine Aussagen zu diesen Unterlagen und zu der Sonderwache Stammheim machen dürfen. Und zwar deswegen, weil das Ansehen des Landes Baden-Württemberg dadurch Schaden erleiden könnte. Dann kam der erste Zeuge, das war einer vom Wachpersonal, der an der Passrückgabe sitzt. Der sollte was sagen zu den Vorfällen 15.09., zu den Vorfällen 10.11., Zum 15.09. konnte er nicht viel sagen. Er hat gesagt, er hat keine Schläge gesehen, hatten aber trotzdem noch gesagt, sicher haben sie auf ihn eingeschlagen. Sonst konnte er nicht viel dazu sagen. Zum 10.11. war das schon interessanter. Da hat er Nico, einen der Angeklagten, belastet und hat gesagt, nachdem die Frauen vorgebracht worden sind, hätte es ein Gerangel gegeben. Er hätte Nico ganz laut rufen gesehen, wäre direkt neben ihm gestanden, hätte ihn vorgebracht, wobei er stiften gehen wollte. Und hätten den aber noch erwischt und vorgebracht. Das wäre so das Wichtigste dem Zeugen. Denn als nächstes kam nochmal der Zeuge Schober, der vor einer Woche auch schon da war, der zum Wachpersonal gehört und der eben auch verprügelt, der angibt, er wäre da verprügelt worden. Und da war es immer noch gleich, dass er von den Schlägen erzählt hat, da er ein sehr gutes Erinnerungsvermögen hatte, zu sonst aber nichts wusste, auch niemand erkennen konnte. Ja, als nächstes kam dann Bullenzeuge. Der wurde geladen zum 10.11., hat dazu auch was erzählt. Und zwar, die Anklage gegen die Kerstin geht ja nur um 10.11. um Widerstand. Und er hat halt erzählt nochmal, wie das da damals abgelaufen ist, dass es zu Kerstin hin ist, zu zwei Personen hin ist und eben eine Person war die Kerstin und dass er die vorgebracht hat, dass er aber nicht genau sehen konnte, wo er sie abgeführt hat, ob sie von Personen festgehalten worden ist oder ob sie sich festgehalten hat, was eben wichtig ist für den Tatbestand des Widerstands, das zu klären, ob der überhaupt vorliegt. Soweit zu dem Zeugen. Dann kam als nächster der sogenannte Hauptbelastungszeuge, der Zeuge Peters. Und da sage ich jetzt heute nur kurz was dazu. Und zwar war das so, das haben wir ja auch schon mal gesagt, er hat 11 Vernehmungen gebraucht, bis er sich überhaupt an was erinnern konnte. Das ging über 7 Wochen, bis er mal die Leute richtig erkannt hat. Und es wurde jetzt nochmal genauer gemacht. Zum Beispiel hat er bei einem Angeklagten hat er gesagt, der wäre ihm aufgefallen, weil der immer so nett gewesen wäre. Und es hätte ihn richtig enttäuscht, dass der auch dabei ist. Aber er hat ihn eben gesehen, wie in einem Handgemenge bei der Befreiung dieses Rufers auch beteiligt war. Bei einem Angeklagten hat er gesagt, den kennt er einfach. Der wurde ihm später gezeigt. Daher kennt er den Namen und er wäre hinter ihm gestanden, hätte ihm den Arm umgedreht und irgendwann in einer späteren Vernehmung ist ihm eingefallen, dass der ihn auch gehauen, also geschlagen haben muss. Das hat er dann nochmal bekräftigt, weil sonst gar niemand anders an ihn rangekommen wäre. Das Ganze war aber sehr komisch. Bei einer anderen Person hat er gesagt, er hat nichts genau gesehen, er weiß nur noch, dass er von dem auch geschlagen worden ist, weiß aber nicht mehr, ob er getroffen worden ist oder nicht. Bei wieder einer anderen Person, da hat er eine völlig falsche Beschreibung abgegeben und kam irgendwann auch raus, dass er das gar nicht selber gesehen hat, dass er von dieser Person geschlagen worden ist oder geschlagen worden sein soll, sondern dass der Zeuge Schober, der davor eben da war, ihm das erzählt hatte, dass es die Person gewesen ist. Dazu kann man sagen, dass der Zeuge Schober eben gar niemand erkannt hat oder nicht ausgesagt hat, dass irgendjemand erkannt hat. Und diese ganze Befragung war total widersprüchlich. Er wurde auch gefragt, wieso er bei den Vernehmungen denn nie was angegeben hat. Da konnte er nur drauf sagen, es waren die falschen Lichtbilder, was einfach nicht stimmt, was man widerlegen kann. Oder er hat einfach nur gesagt, er ist ein guter Zeuge und er weiß es, dass die Angeklagten das waren. Also soweit. Das ist sehr widersprüchlich, ich müsste es eigentlich auch genauer machen, aber das langt halt nicht von der Zeit her. Am Ende kam die Richterin noch mit dem Vorschlag, das war irgendwie nach 9 Stunden oder 10 Stunden Verhandlung, die wir da hatten. Und zwar hat sie den Vorschlag gemacht, das Verfahren gegen Kerstin, die hat eben nur einen Widerstand wegen 10.11. abzutrennen und dann nach § 153 einzustellen. Der § 153 sagt, dass man keinen Eintrag kriegt, dass man keine Geldstrafe zahlen muss. Und inhaltlich sieht er irgendwie so aus, dass er drin steht, dass wenn überhaupt eine Schuld nachgewiesen kann, dass das eine sehr geringe ist. Wir haben dann darüber kurz geredet, wir hatten noch nicht viel Zeit, haben irgendwie noch 15 Minuten dazu gekriegt und haben dann entschieden, dass wir das so richtig finden. Und jetzt ist das Verfahren gegen die Kerstin hat zugestimmt, wir haben dem zugestimmt und jetzt ist das Verfahren gegen sie abgetrennt worden. Das heißt, es sind jetzt nur noch 4 Angeklagte. Die nächsten Tage sind jetzt kommender Montag und kommender Freitag wird verhandelt im Bad Cannstatt, Badstraße 23. Vorbereitungstermin dafür ist kommenden Samstag um 16 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße 12.
Wir Sozialdemokraten sagen, inzwischen gibt es die Möglichkeit, genügend Flächen für den Wohnungsbau auszuweisen. Ohne den Gang ins Riesenfeld, sage ich jetzt mal, durch die Situation, was den Flugplatz angeht, haben wir da im Prinzip sogar noch eine Reservefläche für die nächsten Jahre bereit.
Auf die Bebauung des Rieselfelds könne verzichtet werden. Das sagte Hans-Jörg Seebacher, SPD-Stadtrat, vor der OB-Wahl auf einer Wahlveranstaltung im Dietenbach-Gelände. Heute, nach der Wahl, tönt es da jedoch ganz anders. Das Rieselfeld muss bebaut werden, Natur für Wohnungsbau, die 15. Fakultät und Gewerbe geopfert werden. Die Stadt behauptet, gegen die ökologische Reinheit die Interessen der Wohnungssuchenden zu vertreten, indem auf dem Rieselfeld ein neuer Stadtteil gebaut werden soll. Die Wohnungsnot wird plötzlich dramatisiert. O-Ton Böhme?
Es ist für mich die Wohnungsfrage eine Nagelprobe für den sozialen Frieden in der Menschenzeit. Und wir werden Konflikte haben in der Stadt, mit denen sind die 80er Jahre, die ja auch von Konflikten geprägt waren, wahrscheinlich ein geringes gegenüber dem, was zukommt, wenn die Städte nicht in der Lage sind, für den Wohnungsbau Vorsorge zu treffen.
Die Wohnungsnot scheint dem Oberbürgermeister schwer auf dem Herzen zu liegen. Das war auch bei der gestrigen Bürgerinnenversammlung im Paulussaal so. Hier nun einige Ausschnitte von gestern.
Ich möchte, glaube ich, nach diesem Vorspruch jetzt auch noch ein Wort sagen.
Dass in dieser Stadt Tausende von Wohnungen besucht werden, von einer sogenannten Wohnungsnot gesprochen wird. Das ist ein Ausdruck, der nicht in unsere politische Landschaft passt. Wir haben eine reale Wohnungsnot und eine sogenannte Wohnungsnot.
Oskar Reichenbach hat es ja sicher auch mitbekommen. Billiger Wohnraum wurde vernichtet, wurde für Autos, für Versicherungsverletzte oder für unbezahlbare Luxuswohnungen verschwendet. Und ich finde, es ist ein schlimmes Spiel, das mit der Wohnungsnot heute getrieben wird, wenn sich Wohnraumvernichter nun auf einmal als Interessenvertreter der Wohnungssuchenden aufspielen.
Mein Name ist Hanne Gladding und ich zugleich etwas Unhöfliches, ich drehe mich rum. Ich kann den Antrieb von den drei Bürgermeistern noch nicht erfahren. Ich kann auch umdrehen und sagen, rettet Freiburg.
Gut, wir haben jetzt einen Studiogast hier, der auch gestern bei der Versammlung im Paulussaal dabei war. Wie heißt du nochmal?
Christoph Drabitzky. Und ich bin auch Mitarbeiter der Initiative Rettet das Rieselfeld.
Also wir haben jetzt eben nur so ein paar Ausschnitte gehört. Da war schon eine ganz schöne Emotion dabei. Kannst du mal schildern, welchen Eindruck du hattest und den Verlauf der Versammlung so ein bisschen zusammenfassen?
Ja, man muss sagen, es war vorher sehr spannend. Niemand wusste, welche Leute welcher geistigen Gesinnung jetzt tatsächlich den Weg in die Versammlung finden werden. Es waren ja vorher die Anzeigen der Wohnungsbaugesellschaften in der Zeitung und es wurde ziemlich Stimmung gemacht, dass vor allem Wohnungssuchende sich auch dort einfinden sollen und möglichst sich zu Wort melden. Auf den ersten Blick war das Publikum auch sehr gemischt. Es hat sich nachher herausgestellt, dass aber trotzdem sehr viele Naturschützer und vernünftige Stadtplaner mit da waren. Die Spannung im Vorfeld war vor allem deswegen sehr groß, weil es vorher so viel Hickhack gegeben hat, was jetzt tatsächlich als Tagesordnung sein wird. Gut, die Stadt hat wohl, also in der Person von Böhme und Ungarn Sternberg, sich vorher überlegt gehabt, dass sie versuchen, die Sache möglichst cool über die Bühne zu bringen. Eine ganze Zeit lang hat es so ausgesehen, als ob die sich sehr zusammenreißen. Nach der Hälfte der Veranstaltung war dann auch durch die ganzen Zwischenrufe ja ziemlich klar geworden, dass die überwiegende Mehrheit im Saal die ökologische Seite vertritt. Es gab sehr viel Stimmung aus dem Publikum raus und das hat der Veranstaltung doch dann so den Stempel aufgedrückt.
Aber hast du gerade gestern, dadurch, dass die ökologische Seite von der BI ziemlich stark hervorgehoben wurde, nicht so eben die Gefahr gesehen, dass das damit eben auf die Schiene von der Stadt, dass Wohnraumpolitik oder Wohnungsnot gegen Ökologie ausgespült wird, eingegangen wurde?
Es wurde zumindest in mehreren Beiträgen angesprochen, dass man sich nicht darauf einlassen dürfte, dieses Spiel der Stadt mitzumachen. Es ist ja auch im Prinzip durch den zusätzlichen Beitrag, der als fünfter Beitrag vom Podium gekommen ist, den der Bürgermeister See gebracht hat, ja nochmal diese Emotionalisierung und Wohnungsnot dazu angesprochen worden. Ich denke, vor allem in der Diskussion kam dann deutlich raus, dass man das nicht alles in einen Topf schmeißen kann. Und was vielleicht insgesamt zu kurz gekommen ist, einfach auch, weil die Podiumsbeiträge ja nur 10 Minuten dauern konnten, dass eigentlich diese Aufrechnung von Flächen, um die es ja immer wieder geht, auch an dieser Veranstaltung wieder nicht nachvollzogen werden konnte und auch von der Stadt keine nachvollziehbare Berechnung über die Flächen, die zur Bebauung überhaupt zur Verfügung stehen, jetzt gemacht worden ist.
Ja gut, also bei der Flächendebatte ist mir eigentlich schon aufgefallen, dass relativ wenig gegen die Zahlen der Stadt gesagt wurde. Also die Stadt hat da ja ständig Tabellen vorgelegt, die Menschen nie lesen konnten, weil sie da viel zu klein irgendwie auf dem Schirm waren. Aber also es gibt ja auch konkrete Zahlen, also wo die Stadt sich auch also Schweinereien geleistet hat. Zum Beispiel geht die Stadt dauernd davon aus, dass die leerstehenden Franzosenwohnungen, dass das 1061 Wohnungen seien. Nun gibt es aber zum Beispiel vom Bauordnungsamt ein Papier, schon vom August, wo das 1601 sind. Also anscheinend hat die Stadt da die 6 und die 0 einfach vertauscht. Oder also das kann man ihnen doch nicht abnehmen. Aber das ist gestern irgendwie gar nicht erwähnt worden, merkwürdigerweise. Gut, und ich finde, was man noch unbedingt hätte angreifen können oder erwähnen können, ist eben dieses Mischungsverhältnis, dass sie im Rieselfeld unbedingt 50-50 privaten und sozialen Wohnungsbau haben wollen. Und da frage ich mich schon, ob das sein muss, ob, ja, also erstmal steht dahinter halt die Überlegung, dass wahrscheinlich arme Leute, die halt Sozialwohnungen haben, dann nicht so gut miteinander leben können und eben dass soziale Brennpunkte entstehen, wenn zu viele arme Leute zusammenhocken, was ich erstmal bestreiten möchte. Ja, und also ich möchte einfach auch den Bedarf bestreiten an privat finanziertem Wohnungsbau. Ich denke, die Leute, die sich eine normale Mietswohnung leisten können, die müssen nicht ins Rieselfeld. Oder ja, die finden bestimmt schon was auf dem Markt so. Und da ist mir zu wenig gekommen. Also der Horst Luppe, der hauptsächlich für die BI geredet hatte, hat eben hauptsächlich bei der Flächendebatte erwähnt, dass eben Gewerbeflächen zu verschwenderisch vergeben werden. Aber so zur Wohnungsnot kam irgendwie recht wenig. Ich denke, das war teilweise schon Erfolg von der Stadt, dass sie sich halt zum Sachwalter der Wohnungssuchenden erklärt hat und dass man das nicht genügend berücksichtigt hat.
Ja gut, da war jetzt aber auch sicher ein bisschen Taktik im Spiel, dass man sich nicht zu arg auf jetzt den Streit um die Wohnungsnot darauf einlässt, weil da wartet natürlich zum Beispiel Ungarn Sternberg absolut drauf, dass das der Streitpunkt wird und die ökologische Frage in den Hintergrund gedrängt wird. Es gibt einige Punkte, die viel zu kurz gekommen sind, auch der finanzielle Aspekt der ganzen Geschichte. Ich meine, wenn da privat finanzierter Wohnungsbau auf dem Rieselfeld auch stattfinden soll, dann sind es ja Einnahmen, die durch Grundstücksverkäufe dann auch wieder an die Stadt zurückfließen. Auch bei der jetzigen Flächenpolitik im Moment kann man der Stadt an vielen Punkten vorwerfen, dass sie sich an der Spekulation um bebaubare Grundstücke ja auch beteiligt. Es gibt ja dieses Grundstück, wo dieser Ersatz für das Hotel Tyrenne hin sollte, an der Kartäuserstraße. Da geht es ja auch jetzt darum, ob das die Stadt verkauft, also ob sie da jetzt wieder eher auf eigene Einnahmen setzt oder ob da vielleicht diese Fläche jetzt auch schon benutzt werden könnte, um möglichst schnell, dort kann man ja wirklich rasend schnell bauen, die können morgen anfangen, dort können wir zum Beispiel schon wieder ein Wohnhaus hinmachen. Also es gäbe viele Punkte, wo man der Stadt jetzt nachweisen könnte, dass sie wirklich auf Zeit spielt und diesen Druck an fehlendem Wohnraum auch noch ein bisschen schürt, zumindest auch in der Öffentlichkeit durch ihre ständigen Verlautbarungen, so dass eben dieser Meinungsdruck jetzt in letzter Zeit schon unerträglich geworden ist, aber aufgrund eigentlich von nicht nachvollziehbaren Zahlenspielereien.
Ja, warum will denn die Stadt jetzt unbedingt aufs Rieselfeld?
Also irgendwie, also muss man sich schon fragen, warum sie so auf das Rieselfeld beharren, wo zum Beispiel der Flugplatz ja auch als Fläche sich anbieten würde und wo die Planung noch gar nicht so weit laufen. Also wie schätzt ihr das ein? Also es gibt ja, man kann es verschieden begründen, denke ich mir, was meint ihr dazu?
Eine Sache ist, dass es eben eine große Fläche ist, wo sicher in den Köpfen der Stadtplaner auch nicht jetzt die immer beschworenen Grenzen von 70 oder 90 Hektar jetzt so fest sind. Ich denke, die wissen genau, wenn sie anfangen, dann sinkt der ökologische Wert dieser Fläche so rapide, dass man irgendwann es vertreten kann, auch alles zu bauen. Mhm. Also das ist ja auch die Argumentation der BI und der Naturschützer, dass wenn man anfängt, der Wert der Fläche eigentlich bald nur noch so tief liegt wie auf dem Flugplatz. Also dazu muss man natürlich sagen, der Flugplatz ist die ökologisch sinnloseste Fläche, wo es überhaupt in Freiburg gibt. Wenn da jetzt am Rieselfeld nicht gebaut werden kann, dann ist damit sicher verbunden eine gewisse Anerkennung der Schutzwürdigkeit, also ein Landschaftsschutz oder vielleicht auch Naturschutz. Und dann wird es die Stadt in Zukunft noch schwerer haben, jemals an die Fläche dran zu kommen. Ich denke, das ist das Problem, dass die Angst haben, die Fläche für praktisch immer in ihren Planspielen zu verlieren.
Ja, da hat der Berner ja gesagt, das sei ein totes Kapital, so eine Fläche. Gut, was mir noch an Gründen aufgefallen ist, warum die Stadt gerade aufs Rieselfeld ist oder was wir uns überlegt hatten, war eben, dass sie dringend Gewerbeflächen brauchen und dass die ja nicht so beliebt sind oder dass sie das schlechter begründen können und eben auch große Gewerbeflächen, die sie halt in der Innenstadt nicht so einfach finden können. Und dass einfach die Stadtpolitik auch weitergehen soll, dass Leute verdrängt werden, aus billigem Wohnraum rausgeschmissen werden, im Extremfall obdachlos werden und dass da eben Ersatz geschaffen werden muss, damit die Leute nicht zu so einem sozialen Sprengstoff werden, damit sie halt nicht, ja, dass sich halt noch mehr Obdachlose in der Stadt sind. Ich denke, das sind sicherlich Gründe, warum unbedingt das Rieselfeld her muss. Ja. Habt ihr so im Vornherein mal versucht, auch auf diese Wohnungsnotargumente einzugehen, weil also dass eben zum Beispiel die Stadtpolitik ja schon heißt, dass durch Sanierung, Abriss und so weiter im innenstadtnahen Bereich im Wohnraum verloren geht und ob man da nicht hätte ansetzen können, um so eine Bebauung vom Rieselfeld auch zu verhindern oder dagegen zu argumentieren. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt. Da hatte ja, eine von der KTSBI was gesagt, aber das war irgendwie nicht so koordiniert.
Ja, es kam eben in einzelnen Redebeiträgen oder Diskussionsbeiträgen im Anschluss an die Podiumsgeschichte. Es ist natürlich unheimlich schwer in der kurzen Zeit, die da auf der Versammlung war, jetzt alles anzusprechen. Um die großen Zahlen, um die es möglicherweise geht, also wenn die mit den 6.500 Wohnungen argumentieren, ist es sehr mühsam, wenn man halt mit den kleinen Teilflächen in der Stadt anfängt. Um jede einzelne Teilfläche könnte man dann wieder eine Einzeldiskussion machen, um irgendwelche Firmengelände, die brach liegen, weil die entsprechenden Gewerbebetriebe jetzt an den Stadtrand gezogen sind und dort viel größere Flächen jetzt zum Teil in Beschlag haben. Da könnte man um jede einzelne Fläche über die Eigentumssituation oder so diskutieren. Also deswegen war das für so eine Veranstaltung vielleicht ungünstig, jetzt so Einzelbeispiele zu stark zu strapazieren. Es ist aber angesprochen worden, dass es diese Flächen auf jeden Fall gibt.
Ja, wir haben leider auch ziemlich wenig Zeit, aber vielleicht könnte ich am Schluss noch ganz kurz sagen, was jetzt die BI weiterhin vorhat oder ob sie konkrete Planungen für die nächste Zeit hat.
Die konkrete Planung wird sich im Wesentlichen darauf stützen, wie jetzt der Gemeinderat überhaupt auf die ganze Geschichte reagiert. Der Beschluss oder die Resolution, die gestern verabschiedet worden ist, die ja von schätzungsweise 80, vielleicht sogar 90% der Anwesenden mit Handzeichen verabschiedet wurde, dieser Beschluss geht jetzt ja als Empfehlung an den Gemeinderat. Genau. Die können damit machen, was sie wollen, müssen sich in irgendeiner Weise damit beschäftigen, aber das machen sie ja in letzter Zeit öfters. Dann hat am nächsten Dienstag der Gemeinderat eigentlich auf der Tagesordnung wegen der 15. Fakultät schon den Beschluss zu fassen, dass das Bauleitverfahren in Gang kommt. Da gibt's, wie ja gestern zum ersten Mal eigentlich wirklich in aller Öffentlichkeit vom Bürgermeister bestätigt wurde, eine Alternativplanung für das Flugplatzareal oder am Rand des Flugplatzareals. Es ist möglich, dass der Gemeinderat die Entscheidung einfach vertagt, weil die Situation im Moment verworren ist und tatsächlich jetzt spürbar ist, dass eine Stimmung gegen diese Absichten, gegen die Bauabsichten besteht. Wir von der BI müssen eigentlich jetzt wirklich mal sehen, wie der Gemeinderat jetzt die ganze Sache aufnimmt. Das gestern war nur ein Stimmungserfolg. Eine ernsthafte Verhinderung der Bebauung ist dadurch noch nicht erreicht. Das heißt, die Meinungsbildung, die vielleicht von der BI ausgeht, wird weitergehen. Wir werden weiter mit Infoständen und Aktionen im nächsten Jahr versuchen, das Thema aktuell zu halten. Für die Stadt ist es vielleicht auch eine denkbare Alternative, dass sie halt versucht, in kleinen Schritten nach und nach an die Fläche zu kommen, wenn sie vielleicht nicht jetzt den großen Wurf machen kann. Immerhin ist ja gestern auch schon rausgekommen oder in letzter Zeit, dass das Zeltmusikfestival nicht wie angekündigt wurde. Im Sommer hieß es, es würde eventuell in Richtung Lehn eher verlegt, also aus der ökologisch wertvollen Fläche raus. Jetzt plötzlich soll es wieder im Rieselfeld bleiben. Also so sieht man, dass die Stadt schon versucht, also auf verschiedenem Weg dort doch immer wieder irgendwie die Ziele der Naturschützer zu durchkreuzen.
Gut, dann wünschen wir euch noch viel Erfolg und vielen Dank, dass du gekommen bist.
So, jetzt gibt's als erstes noch die Veranstaltungshinweise.
Ja, am Samstag am 15.12. ist in Ravensburg in Oberschwaben 15 Uhr auf dem Marienplatz eine Demo gegen Faschoterror. Und heute Abend ist um 20.30 Uhr im Vorderhaus in der Fabrik Habsburger Straße 9 eine Veranstaltung der Freien Kinderschule Freiburg. Die Veranstaltung wird von Eltern gemacht, die Unterstützung suchen bei anderen Eltern und anderen Interessierten. Also heute Abend um 20.30 Uhr Vorderhaus.
Ja, und wenn ihr euch beeilt, könnt ihr vielleicht noch zur Uni-Wahl gehen, also schon wieder Wahl an der Uni. Der U-Aster wird gewählt. Man kann davon ausgehen, dass die Gruppe der Wahlboykotteure einen überragenden Wahlsieg erringen wird. Ungefähr 90-95% werden die wahrscheinlich erringen. Und sonst könnt ihr noch die Jusos die Liste auf und die ominöse Gruppe BSE, das ist diese Rinderseuche, wählen. Um 19 Uhr schließen die Wahlurnen an der Uni nach einem eher trägen Wahlkampf.
Ja, am Montag, dem 18.12. findet um 20.30 Uhr aller Voraussicht nach eine Veranstaltung zur aktuellen Situation in der Hamburger Hafenstraße statt. Es gibt dann ein aktuelles Video zur Räumungsandrohung, zu der Hetze mittels dem Paragraphen 129a. Und wenn alles klappt, kommt auch eine Bewohnerin oder ein Bewohner der Häuser, um noch etwas mehr zu erzählen. Anschließend natürlich Möglichkeit zur Diskussion. Also die Veranstaltung zur Hafenstraße aller Voraussicht nach im kommunalen Kino Urastraße 40 am Montag, dem 18.12. um 20.30 Uhr. Dann als letzten Veranstaltungshinweis heute Abend: Neuere Überlegungen zu einer feministischen Machttheorie, ein Vortrag von Ute Luig aus Berlin in einer Auseinandersetzung mit geschlechtssymmetrischen Gesellschaften, das heißt Gesellschaften, in denen sowohl Männer als auch Frauen in sich ergänzenden Wirkungsfeldern Verantwortung und Macht haben, wirft Ute Luig einen kritischen Blick auf Frauenmacht, ohne sich auf Mythen zu berufen. So, und jetzt zur Diskussion.
Thank you. So, jetzt geht's weiter mit dem Info, mit der Sendung auch Internationalismus-Sendung, Thema Irak. Das war eben kurdische Musik aus der dortigen Region also auch. Am Samstag wird es eine Demonstration geben um 12 Uhr hier in Freiburg am Bertholdsbrunnen. Und es gibt einen Aufruf zu dieser Demonstration, Überschrift kein Krieg am Golf, kein Krieg für Öl und Profite. Vielleicht haben einige diesen Aufruf bereits in die Finger bekommen. Er wird derzeit gerade hier in Freiburg verteilt. Wir sitzen jetzt hier im Studio zusammen aus unterschiedlichen Ecken, die diese Demonstration unterstützen am Samstag um 12 Uhr, aber auch unterschiedliche Einschätzungen haben zu den Inhalten, die dort vertreten werden. Und wollen versuchen jetzt in der nächsten knappen Stunde ein bisschen klar zu kriegen, was die Inhalte sind, was die Unterschiede vielleicht auch sind und wo drin vielleicht auch noch ein Sinn bestehen kann, weiter nach der Demonstration weiter zu diskutieren und in welche Richtung weiter diskutiert werden muss. Vielleicht, dass ich mal alle ganz kurz gerade vorstellen, vielleicht auch mit der Frage verbunden, die Situation am Golf, ein neuer imperialistischer Krieg, ein neuer Raubkrieg, der von den USA dort bestritten wird, wie kurz die Einschätzung dazu ist. Vielleicht fangen wir mit der Frage mal ganz kurz an und der Vorstellung derjenigen, die jetzt hier im Studio sitzen.
Ich bin Axel de Frenn, ich sitze im Vorstand der Freiburger Grünen und wir tragen diese Demonstration auch mit. Unser Hauptansatzpunkt ist zu sagen, dass das Unrecht, also ich greife jetzt etwas der Diskussion vor, dass das Unrecht, das durch den Irak begangen wurde in Kuwait, dieser Überfall und diese ganzen Menschenrechtsverletzungen jetzt nicht durch diese internationale Armee unter Führung der USA durch ein zweites Unrecht, durch einen Riesenkrieg weder wieder gut gemacht werden kann, noch ausgeglichen werden kann, noch bekämpft werden kann, sondern dass es nur Leid über die ganze Region bringen wird und natürlich diese Menschenrechte für die USA vor allem nur ein Vorwand sind. Ihnen geht es dabei in diesem Krieg auch um ganz andere Dinge, aber ich glaube, jetzt wollen wir erstmal die anderen vorstellen.
Ja, ich bin Wolfgang Brockpähler, frühpensionierter Gymnasiallehrer und vertrete hier das christliche Spektrum, bin Mitglied des Internationalen Versöhnungsbundes. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Dinge, die uns verbinden, auch hier in diesem Kreis. Was uns als Christen aber besonders wichtig ist, ist die Kritik an der massiven Angriffsvorbereitung der USA, die jetzt neuerdings seit den militärischen Sanktionen, die breit mitgetragen werden, nun einen Punkt erreicht hat, wo man als Christ in besonderer Weise alarmiert sein muss. Und es gilt unsere Kritik auch der indirekten Duldung dieser militärischen Option durch die Bundesrepublik, die zwar den Frieden will, und das kann man ihr wohl auch im Ganzen abnehmen, nicht genügend ihren Willen deutlich macht gegenüber den Verbündeten, die die Möglichkeit einer militärischen Lösung heute nicht mehr ausschließen.
Ich bin Mustafa, ich bin bei der Türkei-Information und in der Geschichte tätig. Wir sehen das Problem so, dass die USA durch die Kräfteverschiebung, besonders die Rolle der Sowjetunion in diesem Gebiet nachgelassen hat, die USA in diesem Gebiet Stabilität sucht und auch die Märkte sichern will und deswegen auch, ob das jetzt Krieg zustande kommt oder nicht, das ist egal, dass sie da dort bleiben wollen, langfristig. Für uns ist es wichtig, dass zurzeit besonders die Befreiungskämpfe, die dort da stattfindet, die kurdische Befreiungskampf in Irak, in Iran und in der Türkei, auch die palästinensische Problem und Befreiung der freie palästinensische Staat und diese Forderungen zu unterstützen.
Ja, ich bin von der autonomen Nahostgruppe in Freiburg. Ich würde mit dem anschließen. Uns ist es noch wichtig, sehr wichtig, dass bei dieser aktuellen Mobilisierung haben wir den Eindruck, es geht hauptsächlich darum, diesen militärischen Krieg zu verhindern. Es werden dabei sehr viele Sachen außer Acht gelassen. Einmal, dass es natürlich nicht bloß um Irak und Kuwait geht, sondern dass es noch viel mehr und ganz andere Probleme in der Region gibt, dass außer Acht gelassen wird, dass die Region seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, der Ausbeutung und dem Interesse der westlichen Kapitalmächtekräfte ausgesetzt ist und dass sich eine Mobilisierung oder eine Politik jetzt genau darum kümmern muss und eigentlich auch als ersten Ansatzpunkt unserer Meinung nach hat, den Widerstand hier gegen jedwede Einmischung der USA oder europäischer Kapitalmächte in den Konflikt zu verhindern, zu stören.
Ja, ich komme von der Aktion Dritten Welt, heiße Jörg, und würde mich im Wesentlichen schon anschließen, was zuvor gesagt wurde. Die Parole Kein Krieg am Golf sagt aus, dass es zuerst mal darum geht, eine militärische Auseinandersetzung zu verhindern. Das ist aber so eine Parole durchaus verwischt, dass es ja Kriegszustand in der Region seit längerem besteht, wo unter anderem die USA eine Rolle gespielt hat. Und ich denke, in so einer Demonstration muss eben darauf hingewiesen werden. Und meine Motivation geht auch dahin, versuchen, den Blickwinkel einmal umzudrehen und nicht nur von hier jetzt zu analysieren, was ist amerikanisches Interesse oder BRD-Interesse in der Region, sondern wie wird eine solche Auseinandersetzung von den Menschen in der Region selbst empfunden, die es eben als einen weiteren Akt des Westens oder des Nordens, die Selbstbestimmung zu rauben, ansehen.
Soweit jetzt erstmal kurz die Vorstellung. Wir haben ein Telefon hier im Studio, unter dem sich die Hörer und Hörerinnen auch einschalten können. 0761 ist die Vorwahl für Freiburg und dann 31028. Es ist jederzeit also möglich, sich über Telefon hier auch einzuklinken. Wir versuchen zunächst erstmal hier ansatzweise ein bisschen zu diskutieren. Ein wesentlicher Unterschied zu der Demonstration am kommenden Samstag ist die Einschätzung dessen, was bisher läuft, die unterhalb der heißen Kriegsebene. Es ist im Flugblatt eine Formulierung drin, dass also das, was die von der UNO auf Drängen der USA beschlossen worden ist mit wirtschaftlichen Sanktionen, dass das in der Regel so erstmal als was Positives begriffen worden ist, und da fangen zum Beispiel die Einschätzungen, die unterschiedlichen Einschätzungen auch an. Vielleicht könnten die, die das einerseits richtig finden, auch nochmal ganz kurz was dazu sagen, warum das so da drin steht und vielleicht auch dann die Gegenposition.
Ja, ich habe mich für die Sanktionen stark gemacht in unserer Runde, weil ich nämlich meine, es ist einfach unredlich zu unterstellen, man brauche keine Druckmittel gegenüber dem Diktator Saddam Hussein, denn die einzige Alternative für das, was wir fordern, Sanktionen mit Verhandlungen ohne Vorbedingungen, wäre ja der Krieg. Wir müssen also diesen Diktator Saddam Hussein, der unendlich viel Leid über sein eigenes Volk gebracht hat und auch über die Kuwaiter, unter Druck setzen. Und ähnlich wie es damals in Südafrika versucht wurde, auch mit großer internationaler Unterstützung der Dritte Weltbewegung, mit Sanktionen, mit friedlichen Sanktionen, die allerdings wirtschaftliche Folgen haben, das will ich gar nicht bestreiten, Druck auszuüben und dadurch die Bereitschaft zu echten Verhandlungen, die ja auf beiden Seiten gegenwärtig noch nicht vorhanden ist, nun wenigstens vorbereiten.
Und ich war direkt ein paar Gegenpunkte dazu. Zum Ersten finde ich, es liegt da drin eine Illusion von, als einen Punkt, als vielleicht einen Nebenpunkt, eine Illusion in der UNO bzw. im UN-Sicherheitsrat, dass immer noch davon ausgegangen wird, die UNO oder der UN-Sicherheitsrat könnte die Funktion spielen, diese Seite teilweise hatte, wo auch junge Nationalstaaten oder auch fortschrittliche Kräfte drin eine Chance hatten, eigene Sachen durchzusetzen. Diese Situation ist nach dem Wegfall der SU als Oppositionsblock zur USA nicht mehr gegeben, sehen wir es so. Die UNO ist im Moment, sagt sich auch in dem Konflikt, ein Mittel, ein Instrument des Westens oder der imperialistischen Staaten USA und Europas. Zu diesen Sanktionen, wir finden, dass diese Sanktionen nicht den Saddam Hussein in erster Linie treffen, sondern diese Sanktionen treffen die irakische Bevölkerung, und zwar sehr massiv, mit einem Hunger und mit einer Erhöhung der Sterbeziffer auch wegen Krankheit, weil nämlich unter dieses Embargo auch Nahrungsmittel und wirtschaftliche Güter gesetzt wurden. Es ist meiner Ansicht nach ein sehr großer Unterschied zu Sanktionen, gegen das Südafrika-Apartheid-Regime. Dort gibt es eine starke Bewegung, die sich über Jahre hinweg entwickelt hat, gegen das Apartheid-Regime, die diese Sanktionen gefordert haben, diesen Boykott. Und die sagen, das ist für uns tragbar, als die Mehrheit der südafrikanischen Bevölkerung, für uns tragbar und ein Mittel im Kampf gegen dieses Regime. Beim Irak hat bislang meines Wissens niemand oder auch kein relevanter Teil der irakischen Bevölkerung dieses Embargo gefordert. Und es ist auch im Unterschied, würde ich mal sagen, zur Situation in Südafrika ein ganz anderes Mittel. Es ist jetzt ein Mittel, mit dem, sage ich mal, die USA oder das Interesse der westlichen Staaten in der Region durchgesetzt werden soll.
Ich denke auch, aus Südafrika stimmt schon deshalb nicht, weil es sich auch nicht um eine Hungerblockade gehandelt hat, wie im Falle vom Irak. Und ich bin auch gegen Sanktionen, einerseits aus den humanistischen Punkten, die eben genannt wurden, sind, dass es hier um einen Krieg anderer Art, um einen Hungerkrieg handelt. Und zum Zweiten wende ich mich dagegen, weil dabei die Frage nicht berücksichtigt wird, wer hier eigentlich Lösungen mit welchen Mitteln für die Region durchsetzen will. Es sind genau die Staaten, die in der Vergangenheit die Politik oder die Geschicke der Region bestimmt haben, zu ihrem Nutzen, zu Unnutzen der Bevölkerung. Und ich wende mich einfach dagegen, dass hier, wenn auch mit einem, ja doch, ich würde es auch schon heißen Krieg nennen, wiederum die Staaten des Nordens, die ehemaligen Kolonialmächte, die USA als imperiale Macht und ihre Vasallenstaaten dort, die Lösung für diese Kuwait-Krise diktieren. Und auf nichts anderes läuft das hinaus, wenn man sagt, die UNO oder wer auch immer zwingt meinetwegen ein Saddam in die Knie. Es geht nicht darum, dass niemand hier wünscht, dass Saddam in die Knie gezwungen wird, aber die Frage ist eben von wem.
Also ich muss noch einen Punkt dazu sagen zu den letzten zwei Rednern. Was mir hinter dieser Ablehnung der Sanktionen steht, ist immer noch meiner Ansicht nach so ein bisschen traditionssozialistische Imperialismustheorie. Mhm. Immer wenn es gegen die USA als Hauptmacht des Imperialismus gerichtet ist, ist es gut, und wenn es in dieses Schema nicht reinpasst, dann ist es schlecht. Also ich glaube, mit diesem Rezept kommen wir nicht weiter, sondern wir kommen weiter mit dem, was ich schon gesagt habe, wenn wir die Menschenrechte, und dazu zählen also auch das Recht auf eine sozialwürdige Existenz, die natürlich in der ganzen Region völlig ungerechte Wohlstandsverteilung gekennzeichnet ist, dass wir auf die abheben. Mhm. Und zu den Sanktionen ist auch noch zu sagen, dass das Wesensmerkmal dieser Sanktionen natürlich nicht die Medikamente, die ja ausgeschlossen sind, oder auch die Nahrungsmittel sind, sondern den Stopp der irakischen Ölexporte. Irak ist, was wirtschaftlich angeht, zu 98% von den Einnahmen im Ölexportgeschäft abhängig. Und wenn sie die nicht mehr hat, dann wird auch langsam dieser ganze militärisch-industrielle Komplex des Iraks, der ja auch mit wesentlich deutscher Hilfe und auch anderer Hilfe aufgebaut wurde, zumindest gelähmt.
Ich wollte das noch...
Also ich finde die Sanktionen allgemein nicht falsch, aber wie und mit wem, dass diese Sanktionen durchgeführt. Also wie du eben gesagt hast, das ist immer in diesem Komplex, diese imperialistisch-kapitalistische Länder, wenn das von denen aus die Sanktionen gemacht wird, das ist schlecht, hast du schon gesagt, glaube ich. Ich finde auch, dass es auch sehr schlecht ist, wenn die Menschenrechte geht. Also zum Beispiel die USA oder die westliche Kapital hat gar nicht aufgeregt, als die 5000 Kurden von Irak mit Giftgas, von BRD, exportierte Giftgas umgebracht wurden.
Man kann auch andere Überfälle nennen, Grenada und so weiter.
Und auch die andere Sache, die Machthaber, die auch wirtschaftliche und militärische Kraft, die in USA und die Westen besetzen, versuchen immer das durchzusetzen gegen die Länder, die Unabhängigkeit wollen. Das ist der Fall zum Beispiel Kuba, das ist der Fall Nicaragua, das ist der Fall überall. Zurzeit ist das ein bisschen besonders, der besondere Fall ist, weil das die USA auch durch den Not in Sowjetunion oder in Ost, so damalige unter die Klammer des sowjetischen Länder auch in der Not sind und das mit wirtschaftlicher Hilfe und alle möglichen Hilfe haben schon diese Länder so weit gebracht, dass weltweit, also in UNO zusammen abgestimmt wird, dass diese Aktion stattfindet. Ich finde, das ist die Waffe, dass die westliche und die USA besetzen und dass auch die Länder die Unabhängigkeit wollen, da einsetzen. Also das finde ich natürlich falsch. Wenn Sanktionen gerechtfertigt für die Menschenrechte, die Menschenrechtsverletzungen stattfindende Länder eingesetzt wird. Und das wird bestimmt nicht, dass die USA und auch westliche Länder nicht wünschen, weil das die wirtschaftliche Interesse da sehr groß ist.
Darf ich vielleicht kurz anknüpfend an das, was der grüne Freund eben gesagt hat, feststellen, dass die Bemerkung, die er gemacht hat über die Haltung des Ostens und Westens, allerdings richtig ist, dass also diese Sanktionen auch von den östlichen Ländern im Sicherheitsrat mitgetragen werden. Und darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Sanktionen schmerzen. Sie sollen aber, müssen aber auch in dieser Weise schmerzen. In Südafrika haben die Sanktionen auch geschmerzt, auch wenn hier unter Umständen etwas anderes behauptet wird. Zum Beispiel richteten sie sich der Früchteboykott auch gegen Leute, die also durch das Pflanzen der durch Pflanzen und Ernten der Früchte in Südafrika nun ihr Geld verdienten und dadurch geschädigt wurden. Die Sanktionen richteten sich nicht nur gegen militärische Güter, die aus Europa nach Südafrika geliefert wurden. Es hat also sehr schmerzliche Einschnitte gegeben. Und ich möchte auch noch sagen, dass also dieser Ausdruck in unserem Flugblatt einfach nicht stimmt, dass der Versuch, den Irak durch wirtschaftliche Sanktionen zum Anlenken zu zwingen, gescheitert ist. Denn sogar der Oberbefehlshaber der Golftruppen für die USA hat festgestellt, dass die Sanktionen erheblich schon gewirkt haben. Lieber Gott, sagte er, die Sanktionen sind erst seit ein paar Monaten in Kraft. Warum sollten wir jetzt, wo sie zu Schmerzen beginnen, plötzlich sagen, okay, das war nichts, lasst uns die Sache hinter uns bringen und viele Menschen umbringen. Das ist doch verrückt. Er will also den Krieg nicht, er will also erst einmal die Sanktionen ausschöpfen und deswegen sind wir als Christen auch für die Anwendung der Sanktionen und das war ja auch Konsens innerhalb der UNO.
Ich möchte mal den Punkt jetzt abschließen, vielleicht, weil es gibt weitere Punkte, über die auch unterschiedliche Einschätzungen bestehen. Vielleicht also noch ganz kurz dazu, also sich auf ein Militär der US Army zu berufen und den positiv zu zitieren, das ist, denke ich, schon mal eine Schwierigkeit, also damit auch umzugehen. Aber vielleicht einen weiteren Punkt, der in der Diskussion um das Flugblatt, um die Auseinandersetzung zum Thema Irak-Kuwait herausgekommen ist, der bezog sich auf die Zentrierung der Auseinandersetzung allein auf die Situation Golf am arabischen Golf, die Grenzverletzung, die Okkupation oder Annexion des Gebietes von Kuwait durch den Irak. Und da gibt es auch unterschiedliche Einschätzungen darüber. Also allein sich auf diesen Punkt zu beziehen.
Da kann ich direkt anschließen. Ich frage mich zum Beispiel, warum jetzt dieser Boykott, also einfach eine Maßnahme gutgeheißen wird oder gefordert wird von Seiten der USA und von der BRD oder von den europäischen Staaten aus, mit Unterstützung der SU mittlerweile eben auch, gegen eine Bevölkerung, die das in keinem Punkt gefordert hat, während es von Palästina aus zum Beispiel eine ganz klare Forderung seit der Intifada gibt, ich glaube ein Jahr nach der Intifada spätestens kam diese Forderung auf, Israel durch wirtschaftlichen Druck dazu zu zwingen, außenbesetzten Gebieten abzuziehen. Das ist dann nichts passiert. Das sollte ja wohl mal zu denken geben, wessen Interessen wann, wie durchgesetzt werden.
Also ich glaube, das Eintreten für Menschenrechte, also auch gegen Okkupation, Fremdbestimmung und so weiter, hängt doch nicht davon ab, wie weit die Bevölkerung sich sammeln kann, und dann dagegen angehen kann.
Genau.
Also wir müssen doch nicht nur dann für Menschenrechte eintreten, wenn es jetzt eine konkrete Bewegung des Widerstands gibt, sondern auch eben dann, wenn es diese Bewegung vielleicht nur in Ansätzen oder gar nicht gibt. Das ist doch der Punkt.
Ja, gerade dann. Was ist denn das Eintreten für die Menschenrechte? Das ist doch das, was du sagst, ist gerade die USA kämpft dort unten. Die USA und die europäischen Staaten kämpfen mit Hilfe der UNO für die Einhaltung der Menschenrechte. Das ist doch eine Lüge.
Das habe ich nicht gesagt.
Wann hat die USA jemals für die Menschenrechte gekämpft?
Sie sagen das Gleiche.
Sie sagen das Gleiche wie du. Sie sagen, wir brauchen die Sanktionen, um die Menschenrechte einzuhalten.
Also wir haben
ja, aber nicht den Krieg.
Kann ich mal vielleicht dazu? Also seit 80, seit dem Militärputsch in der Türkei, haben wir schon verlangt, also von hier, das war unsere Forderung war das, dass die jegliche wirtschaftliche und Militärhilfe die Türkei gestoppt wird. Und weil dass die da dort Menschen gefoltert wird, die Menschen umgebracht wird, die Menschen haben schon keine rechtliche, also keine Rechte überhaupt sich wehren können. Und diese, also 82 durch annektierte, also vom Militär annektierte Verfassung ist in der Türkei eine Stadt aufgebaut, das noch totalitär, also noch keine Menschenrechte Achtung stattfindet. Und damals haben wir gefordert und jetzt fordern wir immer noch. Also das ist nicht jetzt eine neue Forderung. Oder die kurdische Bewegung, kurdische Volksbefreiungsbewegung. Es in Kurdistan, in Iran, in Irak ist das bis jetzt existiert und die sind schon da. Oder die Palästinenserbewegung ist nicht neu.
Und
jetzt die Sache und das in Öffentlichkeit noch verstärkt gekommen, dass durch diese Irak als Kuwait einmarschiert hat.
Also ich glaube, über die Doppelbildigkeit der US-amerikanischen Politik bezüglich der Menschenrechte in den ganzen Regionen brauchen wir uns hier nicht zu unterhalten. Das sind gute Beispiele von dir. Genau. Türkei als NATO-Partner in Anführungsstrichen ist das beste Beispiel für die Blindheit der gesamten westlichen Welt gegenüber Menschenrechtsverletzungen im eigenen Lager. Also ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten.
Ja, okay, aber das ist, wenn wir so, wenn ich mal die Flugplatz gucke. Das ist nicht das Entscheidende, die Volksbefreiungsbewegungen dort unterstützen, also von hier in die Öffentlichkeit zu machen, sondern das geht überwiegend so darum, dass die BRD seine Militär nicht da einmarschieren lässt. Für uns ist das wichtig, diese Volksbefreiungsbewegungen voll hier in die Öffentlichkeit unterstützen. Wenn wir nicht unterstützen, dann werden dann natürlich die Palästinenser so weit kommen, dass sie Saddam Hussein unterstützen.
Aber wir müssen
unterstützen diese Bewegung. Und dass die von uns eine Kraft haben, dass diese Bewegung weiterkommt. Auch von hier Druck gemacht wird, dass endlich anerkannt wird, dass die Kurden sich selbst bestimmen können. Oder die Palästinenser.
Ja. Es wurde hier eben behauptet, es gäbe keine Opposition im Irak. Was der kurdische Freund gesagt hat, ist doch im Grunde ein Beweis dafür, dass es innerhalb des Irak diese kurdische Minderheit gibt, die durchaus politische Opposition macht. Nicht? Insofern also können die ihren Willen durchaus in Richtung auf Verbesserung der Menschenrechte artikulieren. Das nur zur Ergänzung.
Nur kurz als Korrektur dazu, auch die irakische Opposition vertritt, glaube ich, nicht diese Boykottpolitik, soweit ich jedenfalls weiß. Es gibt eine irakische Opposition, die meistens im Exil lebt, die auch den Sturz von Saddam Hussein fordert, auch eine kommunistische Opposition, soweit ich weiß, aber die glaube ich nicht in diese Boykottpolitik, die jetzt beschlossen und durchgeführt worden ist, unterstützt. Sie haben dann eine differenzierte Einschätzung. Wenn aber hier von Menschenrechten die Rede ist, vielleicht sollten wir dann nochmal zumindest mal ein bisschen innehalten, wenn hier der Norden von Menschenrechten redet, hat es meiner Ansicht nach immer einen schalen Beigeschmack. Müsste man nicht eigentlich zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen dort unten in der Region auch eine Stimme haben, die sie eigentlich auch zur Geltung bringen können. Aber vielleicht haben wir jetzt erstmal noch einen Telefonanruf dazu. Du bist auf Sendung.
Okay, ja, das ist nur ganz kurz, was ich sagen wollte, hier fehlte, ne? Also ich finde es ganz plausibel, was ihr alle sagt und irgendwie habt ihr alle gar nicht so verschiedene Standpunkte, aber ich fände es ganz toll, wenn ihr mal einander ausreden lassen würdet. Das fände ich mal ziemlich wichtig, das war alles, was ich sagen wollte.
Stimmt. Ja, gut, danke. Sollten wir beherzigen vielleicht. Also mir ging es jetzt darum, nochmal wirklich, also dass die Stimmen aus der dortigen, also die Stimmen der Bevölkerung, dass die auch hier zur Kenntnis genommen werden.